Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerken.
Ave Maria, grazia plena.
Zip FM.
Ein Projekt der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu Zip FM, heute von Radio Dreieckland aus Freiburg mit folgenden Themen. Frauen sind in Führungspositionen unterrepräsentiert. Was tun? Ein Blick in die wissenschaftliche Geschlechterforschung. Die Vorratsdatenspeicherung zur Verbrechensbekämpfung. Vom Bundesverfassungsgericht wurde sie abgelehnt. Und jetzt alles gut? Jud Süß, der Film von Regisseur Oskar Röhler, hat unserem Kommentator so gar nicht gefallen. Und von Gorleben mit drei Treckern nach Stuttgart, mutmachende Ausschnitte aus einer Rede zum Ende unserer Sendung. Frauen sind nach Angaben der Vereinten Nationen in Führungspositionen weltweit unterrepräsentiert. Beispiele: Im vergangenen Jahr gab es weltweit nur 14 Frauen unter den Staats- und Regierungschefs. Oder von den weltweit 500 größten Unternehmen sind nur 13 von Frauen geführt. Zwar werden immer mehr Frauen auf der Welt lohnabhängig arbeiten und somit eigenes Geld verdienen, sie werden aber zunächst weiterhin weniger als ihre männlichen Kollegen verdienen. Alleinerziehende und finanziell sehr knapp gestellte Mütter gibt es öfter als alleinerziehende Väter. Und in den meisten Ländern Afrikas und jedem zweiten Asiens sind Frauen per Gesetz schlechter gestellt, wenn es um den Besitz von Land oder anderem Eigentum geht. Die Benachteiligung von Frauen im wirtschaftlichen Bereich haben die unterschiedlichsten Ausprägungen. Die Soziologin Uta Schlegel aus Leipzig beschäftigt sich in ihrer wissenschaftlichen Arbeit mit der Geschlechterforschung. Ein Beitrag von Radio Korax aus Halle.
Ich habe den Eindruck, dass in letzter Zeit ein bisschen zu optimistisch, vielleicht auch demagogisch, über die Zukunft von Frauen, insbesondere auf dem Arbeitsmarkt, berichtet wird. Also über bestimmte Automatismen, beispielsweise, dass die Frauen, was ja unstrittig ist in Deutschland, mittlerweile die bessere Ausbildung haben, die höheren und besseren Schulabschlüsse, akademische Bildung und so weiter. Und dass dann automatisch sie in die höheren Positionen damit kommen. Und dieser Automatismus, den halte ich für ein Gerücht. Oder auch, dass die Frauen die besseren sogenannten Soft Skills hätten, also Fähigkeiten über den eigenen Beruf hinaus, wie Teamfähigkeit, Fremdsprachenkenntnisse, Problemlösungsverhalten, Empathie und so weiter. Und dass dies in Managerpositionen, in hohen Positionen zunehmend gefragt sei. Und dass damit, ich fasse zusammen, das 21. Jahrhundert das Jahrhundert der Frauen sei. Auch das halte ich zum Beispiel für einen Mythos.
Mythen der Chancen klingt ja auch ein bisschen so, als wenn Sie nicht so richtig dran glauben könnten, dass es sich wirklich verbessern könnte auch in Zukunft. Ist das so oder wie sehen Sie das?
Nein, ich bin also grundsätzlich eine Optimistin. Ich denke, dass es besser wird für die Frauen. Aber ich warne davor, in meinem Vortrag darauf zu vertrauen, dass es da Automatismen gibt, die sich einfach fortschreiben.
Eingangs sprach ich ja von der Meldung der Vereinten Nationen, Frauen wären in den Führungspositionen unterrepräsentiert. Wo liegen denn Ihrer Ansicht nach die Gründe dafür?
Ja, sicher nicht in ihren Voraussetzungen, Leistungsvoraussetzungen, sondern darin, dass es da eine gläserne Decke gibt, wo sie nicht durchkommen über die mittleren Funktionen hinaus. Das hängt an vielen Faktoren, aber einer besteht darin, dass die Gremien, die die Frauen hochlassen würden, meist männlich zusammengesetzt sind. Ich erinnere da zum Beispiel an die Berufungskommission bei Professoren, die tatsächlich noch mehrheitlich männlich sind. Und wir wissen, dass bewusst oder meist sogar unbewusst bei solchen Selektionsverfahren das eigene Geschlecht bevorzugt wird.
Sind das noch Relikte aus vergangenen oder älteren Gesellschaftsformen oder gibt es da noch mehr?
Im Wesentlichen Jugendlichen ja, sind es Relikte, aber wir beobachten auch in der Forschung ein paar so regressive, neuere Tendenzen, also zum Beispiel den Rückgriff, die Renaissance auf biologistische Geschlechtsunterschiede, aber auch den Rückgriff sozusagen auf archetypische Rollenverteilungen, wie es berühmt berüchtigt geworden ist durch die Eva Herrmann oder auch durch die Christa Müller, die Frau von La Fontaine.
Für wie erstrebenswert achten Sie denn Führungspositionen für Frauen auf dem Arbeitsmarkt überhaupt?
Also das halte ich schon für sehr wichtig, weil es, denke ich, auch das Klima, und das ist ja auch das Thema, zu dem wir hier verhandeln, das Klima etwas verändern würde, wenn mehr Frauen, also mehr als die sogenannte kritische Masse in der Wirtschaft agiert, eben wegen ihrer sogenannten, schon erwähnten Soft Skills.
Aber könnte es nicht auch sein, viele Menschen möchten ja auch gar keine Führungsposition einnehmen, weil sie einfach keine Lust auf zu viel Verantwortung und damit einhergehend zu viel Arbeit dann wieder haben. Könnte das bei Frauen auch so sein oder ist es dann doch eher wieder das Patriarchalische, was das ausmacht?
Ach nee, Sie haben eigentlich völlig recht. Also viele Frauen scheuen sich davor, weil sie in der Minderheit sind und weil Frauen sich, wenn sie in Führungspositionen doch kommen, oft gezwungen sind, sich diesen männlichen, patriarchalischen Strukturen anzupassen. Also zum Beispiel dem Arbeitszeitregime, der ständigen Verfügbarkeit und so weiter. Aber ich denke eben doch, wie schon gesagt, wenn viel mehr Frauen in Führungspositionen wären, würde sich auch das sukzessive verändern.
Welche Mechanismen braucht es denn dann, um Frauen die gleichen Möglichkeiten auf einem Arbeitsmarkt und gleiche Bezahlung zu gewährleisten?
Ja, sie müssten eben gleiche Chancen haben, aber ich denke auch, übrigens dachte ich das nicht zu DDR-Zeiten, dass es dazu auch bestimmter Mechanismen bedarf, zum Beispiel der Quotenregelung, gegen die ich strikt war noch in der DDR. Ich wollte nie eine Quotenfrau sein, aber ich denke, dass wir solche so ein Vehikulum noch brauchen, um das zu erreichen.
Aber das ist vielleicht noch nicht ganz ausgereift, sagen zumindest einige, weil ja dann eventuell die Geschlechterfrage Vorrang hat vor der Qualifikation.
Nein, also das ist eine wirklich eine Legende, weil ich denke, dass wir noch keine meritokratische Gesellschaft sind, also eine Gesellschaft, wo alle die gleichen Chancen haben über die Leistung, dass wir also noch keine Leistungsgesellschaft sind, weil Leistung ganz klar über Geschlecht gebrochen wird. Also wenn es um Personalrekrutierungsstrategien geht in großen Konzernen oder Betrieben, werden nachweislich immer noch eher die schwächeren, leistungsschwächeren Männer genommen als leistungsstarke Frauen.
Am 2. März dieses Jahres sagte das Bundesverfassungsgericht Nein zur Vorratsdatenspeicherung, zumindest in der Form, wie es die Bundesregierung vorhatte. Bundesinnenminister de Maizière muss nun Änderungen vornehmen, an der Vorratsdatenspeicherung selbst hält er aber fest. DatenschützerInnen ist das freilich weiterhin ein Dorn im Auge. Kurz gesagt, lehnen Sie es ab, dass Telefon- und Internetverbindungsdaten von allen und jedem einfach so schon mal in einer riesigen Datenbank vorab gesammelt werden. Auf Verdacht sozusagen. Radio Lora aus München sprach hierzu mit Patrick Breyer vom Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung, jenem Verein aus Bürgerrechtlern und Internetnutzerinnen, der die Verfassungsbeschwerde vom Frühjahr maßgeblich begleitet hat.
Ja, das Problem ist, dass man das gar nicht weiß, was mit den Daten passiert, ob die wirklich gelöscht werden ob darauf zugegriffen wird, auch irrtümlich oft. Es kommt oft zu falschen Hausdurchsuchungen, zum Beispiel auf der Grundlage irrtümlicher Daten oder eines falschen Verdachts. Und dann kommt es dazu, dass Daten verloren werden, dass sie sogar bei Telekommunikationsunternehmen missbräuchlich genutzt werden, wie bei der Deutschen Telekom, oder dass einzelne Mitarbeiter sie sogar verkaufen. Man kann gar nicht wissen, was mit unseren Verbindungen, unseren Kontakten passiert, wenn die alle mal erfasst und monatelang vorgehalten werden. Und schon allein diese Gefahr, dass diese Kenntnis missbraucht werden könnte, die schreckt davon ab, anonym zu kommunizieren in vielen Situationen, wo das wirklich nötig ist, wo man sich an die Telefonseelsorge wenden will oder an eine Eheberatung. Eine Umfrage im Jahr 2008 hat ergeben, dass mehr als die Hälfte der Deutschen nicht mehr bei solchen Beratungsstellen anrufen würden, wenn ihre Verbindungen alle erfasst werden.
Lassen Sie uns noch einen Moment bei den Telefonaten zunächst bleiben. Teilen Sie die Angst von einigen Datenschützern, dass auf diese Art und Weise, wenn man jedes Telefonat also erfasst, wenn man denn den entsprechenden politischen Willen hätte, es ja möglich wäre, sozusagen den Bürger in seinen Vorlieben, in seinen privaten Verbindungen, in seiner gesamten Lebensstruktur komplett transparent zu machen?
Da bedarf es eigentlich keines besonderen politischen Willens. Wenn es einmal diese Vorratsdatenspeicherung gibt, dann sind die Gesetze schon in Kraft, die es erlauben, die Verbindungsdaten von Verdächtigen abzufragen und dadurch letztlich, wo gegen Organisationen ermittelt wird, manchmal auch gegen politische Organisationen wie Umweltschutzgruppen, Castor-Gegner und so weiter, wo also solche Ermittlungen gegen Gruppierungen, sage ich mal, geführt werden, kann man schon heute die Verbindungsdaten der Verdächtigen abfragen und dann dadurch mit Computerprogrammen ein Profil erstellen lassen, aus dem sich sehen lässt, wer steht mit wem im Kontakt, wer ist sozusagen der Führer der Gruppe, von dem die meisten Anrufe ausgehen, wer koordiniert Aktionen, anhand der Standortdaten aber auch, wo halten sich die Menschen auf, wo treffen die sich, weil ja bei jedem Handygespräch, Handyverbindung ein- oder ausgehend auch der Standort gespeichert werden soll. Und deswegen ist es so wichtig, dass man von vornherein verhindert, dass diese Daten überhaupt erst erfasst werden, wenn kein Verdacht vorliegt. Und wenn ein konkreter Verdacht vorliegt, kann ja schon heute angeordnet werden, dass eine Speicherung erfolgt.
Nun, Sie werden sicherlich Verständnis haben, dass auch wir als Journalisten wenig begeistert sind, wenn Informanten wissen, dass ihre Gespräche mit uns ebenfalls aufgezeichnet werden, insbesondere dann, wenn solche Informanten möglicherweise gefährliche Informationen, die allerdings für die Öffentlichkeit von größter Bedeutung sind, weitergeben würden. Das wäre ja auch damit das Ende der Kontrollfunktion der Medien.
Da haben Sie genau recht. Das ist ein weiterer Bereich, wo es ganz, ganz wichtig ist, dass nicht rückverfolgbare Telefonverbindungen und auch E-Mails möglich sind. Da, wo nämlich Journalisten anonyme Informationen von Informanten brauchen, die nur im Schutz der Anonymität überhaupt bereit sind zu reden. Und das führt ja oft dazu, dass ganz wichtige Skandale auch aufgedeckt werden. Wir haben zum Beispiel mit einem Journalisten gesprochen, der Menschenrechtsverletzungen der EU-Grenzagentur Frontex aufgedeckt hat. Und schon kurz nachdem in Deutschland auf Vorrat gespeichert wurde, seit 2008 war das ja der Fall, inzwischen ist das Gesetz vom Bundesverfassungsgericht aufgehoben worden. Aber damals, als das anfing, erzählte er uns, dass schon zwei Kontaktpersonen einen Informationsaustausch abgelehnt haben. Und da ging es wirklich um Menschenrechtsverletzungen. Das heißt, die Presse ist da tatsächlich ganz zentral darauf angewiesen, auch nicht rückverfolgbar mit Informanten völlig anonym kommunizieren zu können.
Also nehmen wir mal an, der Innenminister de Maizière würde sagen, lasst uns mal über einzelne Teilbereiche verhandeln. Ein Bereich, wo ich den Eindruck habe, es wäre durchaus sinnvoll, Daten zu speichern, ist der Internet-IDs. Dies insbesondere auch deswegen, weil ja nur so ist, man in der Lage ist, über Provider herauszubekommen, wenn in bestimmten Foren eben beispielsweise Kinderporno-Filme und Fotos ausgetauscht werden. Wären Sie an so einer Stelle denn in so einem eng umgrenzten Bereich bereit mitzumachen?
Nein, und es ist auch nicht richtig, dass man nur mit Vorratsdatenspeicherung solche Straftaten aufklären könnte.
Also wir hatten gerade vor wenigen Tagen eine ganze Reihe von Interviews durchaus ernstzunehmender Art, wo diejenigen Beamten, die an führender Stelle in verschiedenen Landesämtern und Landespolizeien solche Straftaten ermitteln, sagen, dass sie seitdem massiv zurückgeworfen worden sind bei der Ermittlung von Kinderpornoringen.
Das lässt sich anhand der Kriminalstatistik nicht belegen, sondern umgekehrt ist es so, dass in den Jahren, bevor es eine Vorratsdatenspeicherung gab, es tatsächlich eine höhere Aufklärungsquote auch im Bereich Internetdelikte und Kinderpornografie gab, als etwa im Jahr 2009, wo ja auf Vorrat gespeichert wurde. Da ist die Aufklärungsquote sogar gesunken und im Übrigen ist sie immer noch weit, weit höher als die durchschnittliche Aufklärungsquote. Das heißt, dass selbst ohne Vorratsdatenspeicherung im Internet viel leichter nachvollziehbar ist, wer was gesagt hat. Und das müssen Sie sich ja auch mal ein bisschen vergleichen mit dem Leben außerhalb des Internets. Wenn man außerhalb des Internets etwas austauscht oder miteinander spricht, ist es natürlich sehr viel schwerer noch nachzuverfolgen als im Internet, wo es doch immer gewisse Spuren auch ohne Vorratsdatenspeicherung gibt und wo man vor allem im Verdachtsfall ganz ohne, dass der Betroffene das bemerkt und ganz kostengünstig mithören und mitspeichern kann. Das geht ja außerhalb des Internets gar nicht. Inzwischen haben wir ja das Phänomen, dass solche Materialien wie kinderpornografische Materialien oft per Handy oder auch jetzt direkt einfach per CD ausgetauscht werden. Und da ist es ja ganz klar, dass das sehr viel schwerer nachverfolgbar ist. Zum Beispiel bei der Post gibt es überhaupt kein Register darüber, wer mit wem sich Briefe schreibt oder Materialien austauscht. Und wir wollen, dass das Internet genauso anonym und vertraulich genutzt werden kann, wie quasi die Post und wie man persönlich miteinander sprechen kann.
Nun aber auch die Anbieter, sei es nicht nur von Pornoseiten, die Anbieter von Seiten mit Nazi-Inhalten, die Anbieter von Seiten, wo eindeutige Anleitungen zum Bombenbasteln ins Netz gestellt werden, die muss man doch irgendwie ermitteln können und dazu braucht man die ID.
Das ist richtig, aber die Vorratsdatenspeicherung nicht, denn auch ohne Vorratsdatenspeicherung konnten ungefähr 80% aller Internetstraftaten, die bekannt geworden waren, aufgeklärt werden. Das ist weit über dem Durchschnitt, der bei 55% liegt. Das heißt, von allen Straftaten, die der Polizei in einem Jahr bekannt werden, wird ungefähr die Hälfte aufgeklärt und im Internet aber 80% davon. Das heißt, sehr viel mehr und das auch schon ohne Vorratsdatenspeicherung, sodass wir da überhaupt keinen Bedarf sehen für diese sehr wenigen Fälle, die es vielleicht gibt, wo es weiterhelfen könnte, jetzt alle quasi zu erfassen und unter Verdacht zu stellen.
Auf der Berlinale im Frühjahr feierte der Film Jud Süß, Film ohne Gewissen, seine Uraufführung. Bereits dort wurde er massiv kritisiert. Nach dem regulären Kinostart vor einem Monat wurden nun weitere Vorwürfe laut. Thema des Films ist ein Blick auf die Entstehung des antisemitischen Propagandafilms Jud Süß aus dem Jahr 1940. Jener wiederum ist an die historische Figur des jüdischen Finanzbeamten Josef Süß Oppenheimer angelehnt. Das Zeigen des Hetzfilms des nationalsozialistischen Propagandaministeriums ist seit 1945 nur mit begleitendem Kommentar sowie unter Auflagen gestattet. Der moderne Film von Regisseur Oskar Röhler stellt den damaligen Hauptdarsteller Ferdinand Marian in den Mittelpunkt. Jener war nach Kriegsende mit einem Berufsverbot belegt worden. Radio Z aus Nürnberg hat den Film kommentiert, an der Umsetzung des Films weitere Kritikpunkte gefunden und kam zu dem Schluss, Jud Süß, ein Film ohne jegliches Gewissen.
Guido Knopp, deutscher Journalist und Leiter der ZDF-Redaktion Zeitgeschichte, zieht zur besten Sendezeit Bilanzen über Hitler, berichtet über dessen Krieger, Helfer und Frauen. Mit der Bild-Zeitung war es auch die auflagestärkste Boulevardzeitung Deutschlands, schon seit langem ihren Umsatz mit vermeintlich historischen Themen weiter zu steigern. Da lässt man den Führer schon mal auf der Seite 1 heimlich UFOs bauen. Dass dieser seichte Stoff nicht nur bei zahlreichen weiteren Fernsehsendungen, Zeitungen und Zeitschriften auf offene Arme stößt, sondern auch für Filmemacher immer eine Option ist, versteht sich von selbst. Durch den deutschen Film muss Hitler gehen, schreibt Jürgen Kjontke in der Jungle World und trifft damit den Nagel auf den Kopf. Natürlich ist überhaupt nichts gegen eine journalistische oder cineastische Aufarbeitung des deutschen Faschismus einzuwenden. Dabei darf aber nun einmal das Wie nicht vergessen werden. Oskar Röhler, Regisseur von Jud Süß, Film ohne Gewissen, lässt vieles unter den Tisch fallen und erfindet dafür nette Episoden dazu. Diese mögen zwar wirklich niedlich sein, werden aber dadurch nicht weniger unwahr. Sein Vorgehen versucht Röhler mit einer relativen Irrelevanz der historischen Fakten und einer dramaturgischen Notwendigkeit zu begründen. Stellt sich nur die Frage, ob das jetzt ein Argument oder eine Selbstdisqualifikation ist.
Diesen Film, Marian, den brauche ich. Dieser Film ist kriegswichtig und ich brauche sie.
Diese Rolle nimmt man mir nicht ab.
Entweder bekannt, beliebt, berühmt oder aber verfemt, verloren, vergessen.
Ich nehme diese Rolle nicht an! Ich mach's nicht! Und damit basta!
Doch, Ferdinand Marian wird die Rolle des Josef Süß Oppenheimer in Goebbels antisemitischen Hetzfilm spielen. In Röhlers Film wehrt sich Marian gegen die Rolle, ja knallt dem Propagandaminister sogar einen Aschenbecher vor die Füße. Die Sache ist jedoch genauso erfunden wie manches an dem Film. Marians katholischer Ehefrau wurde in die jüdische Herkunft angedichtet. Den jüdischen Schauspieler Adolf Deutscher, den Marian bis zu dessen Entdeckung in seinem Gartenhaus versteckt hält, hat es auch nie gegeben. Und die durchaus erfolgreiche Laufbahn des Schauspielers nach Jud Süß und bis zur Kapitulation fällt unter den Tisch. Es fällt nun einmal leichter, sich mit einer hin- und hergerissenen, tragischen Person zu identifizieren. Überhaupt ist dem Regisseur sein Bemühen, um starke Knalleffekte anzumerken. Am deutlichsten wird dies in einem ekelerregenden Rollenspiel mitten im Bombennachtspanorama zwischen Marian und der Frau eines KZ-Leiters. Ein politisch uninteressierter Ferdinand Marian, der die Rolle im antisemitischen Machwerk ohne Skrupel übernimmt, weil er dafür bezahlt wird und dann nach Kriegsende bei einem Autounfall stirbt, wäre ja auch langweilig. Zweifel, Alkoholismus, Bestrafung durch befreite KZ-Häftlinge und Selbstmord geben dann natürlich mehr her. Solchen Vorwürfen begegnet Röhler mit dem Hinweis, keinen Dokumentarfilm gedreht zu haben. Das ist jedoch keine Rechtfertigung für den Autor Friedrich Knilly, auf dessen Buch »Ich war Jud Süß« der Film basiert, denn dieser hat sich ausdrücklich von dem Projekt distanziert.
Wie ich sehen kann, sind Sie genauso begeistert wie ich.
Nein, Herr Bleibtreu, sind wir nicht. Moritz Bleibtreu, der den Goebbels spielt, plädierte nach der Premiere dafür, mit unserer Geschichte auf spielerische Art umzugehen, sich davon zu lösen, sie aber nicht zu vergessen. Wenn TäterInnen zu Opfern gemacht werden, Goebbels charmant und Zeigefinger schwingend Monologe randvoll mit menschenverachtender Ideologie halten darf, dann gibt es keinerlei Grund, sich von der Geschichte zu lösen. Über Inglourious Basterds konnte und kann man lachen. Aber über einen reißerischen Film mit dem Inhalt eines antisemitischen Propagandawerks, für das nie jemand zur Rechenschaft gezogen wurde? Vielmehr der damalige Regisseur Veit Harlan sogar zweimal gerichtlich freigesprochen wurde? Nein. Thomas Dirkes fasst mit seiner Antwort in der Jungen Welt auf die Frage, ob der Film denn antisemitisch sei, vieles zusammen, indem er antwortet, nein, nicht unbedingt, aber er ist sentimental, kitschig, deutsch und dumm.
Die Teilnehmer der Montagsdemo gegen Stuttgart 21 bekamen Montag vor letzter Woche Besuch aus dem Wendland. Die Besucher waren mit einem Tieflader gekommen, darauf drei Traktoren. Die drei Traktoren sollten im Stuttgarter Schlossgarten abgeladen werden. Die 16 mitgereisten Aktivisten wollten auf der Kundgebung eine Runde drehen und somit ihre Solidarität mit dem Stuttgart 21-GegnerInnen ausdrücken. Doch dann erlebten die Wendländer die bundesweit bekannte Deeskalationsstrategie der Stuttgarter Polizei. Die Polizeiführung verbot das Abladen der Trecker mit dem Argument, diese seien für die Kundgebung nicht angemeldet und dürften deshalb nicht abgeladen werden. Es kam zu Rangeleien und es ist der Besonnenheit der KundgebungsteilnehmerInnen zu verdanken, dass die Situation nicht schon wieder eskalierte. Die Traktoren mussten also auf dem Tieflader bleiben. Dennoch war das Auftreten der AktivistInnen aus dem Wendland und ihr Solidaritätsbekunden mit den Stuttgart 21 Gegnern vor den über 22.000 KundgebungsteilnehmerInnen im Schlossgarten ein wichtiges Zeichen. Hier ein kurzer Ausschnitt aus der Rede von Kerstin Rudeck von der BI Lüchow-Dannenberg.
Einen schönen guten Abend. Wir freuen uns wahnsinnig, bei euch zu sein. Wir sind heute Morgen sehr früh gestartet im Wendland mit einem Reisebus, mit 16 Leuten, mit einem Tieflader, den Greenpeace uns ganz freundlich zur Verfügung gestellt hat. Und da haben wir drei unserer schönen Trecker draufgeladen und die stehen da, wir sind hier. Uns ist es ein Herzensanliegen, euch hier jetzt in dieser Situation zu besuchen. Und das möchte ich gerne kurz erklären. Wir sind seit über 30 Jahren damit konfrontiert, dass bei uns Atommüll verbuddelt werden soll, an einem Ort, der nicht dafür geeignet ist. Es gibt ganz viele Argumente, warum der Salzstock in Gorleben nicht zum atomaren Endlager taugt. Auf diese Argumente wird aber nicht gehört. Wir haben festgestellt, dass es gar nicht um Argumente geht. Es geht um Konzerne und Politik, die für Konzerne gemacht wird, aber nicht Politik, die für Menschen gemacht wird. Und das sehen wir hier auch gerade. Wir blicken auf eine Erfahrung von über 30 Jahren von Protest und Widerstand zurück. Und als wir gerade hier in den Schlossgarten gerollt sind, da habe ich mich ein bisschen wie zu Hause gefühlt, weil die Reaktion der Polizei war genau die gleiche. Sie können ihre Trecker hier nicht abladen. Ja, warum denn nicht? Das ist das Symbol unseres Protestes und Widerstandes. Unseres bürgerlichen und bäuerlichen Protestes und Widerstandes für eine lebenswerte Zukunft und gegen Großprojekte. Wir haben nichts gegen die Polizei. Die Polizei muss zurzeit auch dafür herhalten. Genauso wie die Rücken der Bürgerinnen und Bürger. Die Politik wird auf dem Rücken von Unbeteiligten ausgetragen. Es wird zu ihrem Problem gemacht. Ich habe ausdrücklich auch eben hier der Einsatzleitung mitgeteilt, wir haben keine Streits vor mit der Polizei. Wir hätten nur so gerne unsere Trecker abgeladen. Wir wären hier einmal eine Runde gefahren, hätten sie an der Seite geparkt. Und dann hätten wir sie nachher wieder aufgeladen und wären damit wieder nach Hause gefahren. Warum geht das nicht in einer Demokratie? Es gibt, wann immer es um Protest und um Widerstand geht, sehr viele unterschiedliche Formen, den auszudrücken. Es gibt viele Menschen, die viele verschiedene Ideen haben. Ich denke, es ist ganz wichtig, gegenseitig Respekt füreinander aufzubringen, auch wenn Menschen unterschiedliche Wege bestreiten. Wir im Wendland, wir haben das so geregelt. Wir versuchen immer respektvoll miteinander umzugehen und wir sagen, es dürfen niemals Menschen gefährdet werden. Aber ansonsten seid großmütig. Die Jungen gucken sich die Alten gucken sich die Jungen an, die Wilden gucken sich die Bürgerinnen an und umgekehrt und das geht sehr gut zusammen.
Dies nur ein kleiner Ausschnitt der Rede von Kerstin Rudeck von der BI Lüchow-Dannenberg bei der Demo im Stuttgarter Schlossgarten. In voller Länge steht das Video auf YouTube. Den Link findet ihr auf unserer Seite. Aus Stuttgart bleibt ansonsten zu berichten, dass 7 Träger des alternativen Nobelpreises in einem offenen Brief an Bundeskanzlerin und Ministerpräsident einen Baustopp sowie einen Bürgerentscheid gefordert haben. Darüber hinaus fordert Amnesty International erneut zu einer Überprüfung der Polizeiübergriffe in Stuttgart auf. Amnesty recherchiert weiterhin, nachdem die offiziellen Stellen hierzulande hierbei eher sich dezent zurückhalten. Und aus dem Wendland ist dieser Tage eine Broschüre zum Thema Castor Schottern erschienen. Wer sich ein Bild zu der kontrovers diskutierten Kampagne aus erster Hand machen will, findet auch hierzu einen Link auf der Seite unserer heutigen Sendung, zu finden auf www.freie-radios.net. Und damit war es das für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Morgen kommt ZIPFM vom Medienkollektiv Dissent aus Darmstadt und bis dann. Tschüss.